Im Film hieß es, dass sich die Religion in unserer entzauberten Zeit zurückmeldet. Und tatsächlich ist es mit der Hoffnung restlos vorbei, die viele beispielsweise in meiner Generation in der Folge der Aufklärung ja durchaus ganz real hatten, dass nämlich in ein oder zwei Generationen tatsächlich völlig Schluss sei mit der gesamten Religiosität. Stattdessen kommen die Religionen zurück, teilweise mit einer voraufklärerischen, geradezu mythologischen Haltung. Lassen Sie uns vielleicht mit dem Thema beginnen, das am Schluss des Films anklang, nämlich mit dem amerikanischen Philosophen William James und seinem Meisterwerk Die Vielfalt religiöser Erfahrung. James sagt darin, dass die Realität stets auch eine Tiefendimension hat. Selbst die objektive Welt hat eine Innenseite, erlaubt ein inneres Erleben, das eben nicht einfach eins zu eins in der Sprache der Theorie wiedergegeben werden kann. Realität hat eine Erlebnisseite und nur so wird sie überhaupt mit der eigenen Biografie, mit dem Leben verknüpft. Und es war ein Irrtum zu glauben, die menschliche Psyche erst recht in ihren Krisenmomenten könnte von einer einzigen Disziplin und Methode erfasst werden. Herr Sloterdijk, Sie haben ja das Vorwort geschrieben zu diesem Buch von William James, das ich wirklich grandios gut finde. Würden Sie sagen, aus heutiger Perspektive, der Mann hat recht, wir müssen diese emotionale Innenansicht der Realität, die müssen wir wirklich beibehalten und auch stark machen gegen die objektive Äußere?
Man darf nicht vergessen, dass William James so am Anfang einer Periode lebt, von der wir viel mehr inzwischen schon sehen, weil 100 Jahre sich abgespielt haben in diesem Drama der Innenweltentleerung. Er hat damals noch das Gefühl gehabt, so vor dem Basar der Weltreligionen zu stehen und in viele Tiefen hineinblicken zu können, gewissermaßen wahlverwandtschaftlich die Tiefe zu wählen, die zu der Seinen passt. Heute ist eine solche Innenweltentleerung schon vollzogen, dass wir eigentlich fast um jede Art von Tiefe dankbar sind. Das ist ein Riesenunterschied gegenüber seiner Situation. Ja, deswegen kann man gar nicht so direkt anknüpfen. Mhm. Man sieht auch in dem Film sehr gut, dass die Autoren diese Situation bereits verinnerlicht haben, dass eigentlich jede Form des Hinweises darauf, was über dem Positivismus ist, ja, über der Banalität, über der Alltäglichkeit, wird bereits als religionsverdächtig angesehen. So arm, würde ich sagen, waren die Menschen um 1900 herum noch nicht.
Was können Sie mit James anfangen?
Ich glaube, die indische Geistigkeit kann sehr viel damit anfangen, denn die indischen Religionen, alle ohne Ausnahme, betonen die Erfahrung. Mhm. Allerdings ist mit Erfahrung nicht gemeint die alltägliche Erfahrung, die das Ego macht, sondern die Erfahrung, im Deutschen würde man sagen, ein Widerfahrnis, mhm, wo man das ganze Wesen Mensch durchdringt, überwältigt.
Und dazu gehört ja auch eine gewisse Kultur. Also man muss meditieren, man muss trainieren.
Richtig. Und das ist nicht eine individualistische Sache. Und da würde ich James mich absetzen. Mhm. Die Gefahr dort ist, dass es ein Individuum ist. Um Indischen ist kein Individuum, sondern Person am Werk.
Aber ich möchte noch darauf hinweisen, dass man bei der Lektüre von James eigentlich bemerkt, dass der größte Teil dieser sogenannten religiösen Erfahrungen unangenehm sind. Nicht? Im Unterschied zu den Autoren des Films, die wir hier gesehen haben, die ja offenbar suggerieren, dass man da an einen inneren, ich weiß nicht, an einen inneren Honigtopf, an die innere Honigpumpe von Beuys gewissermaßen angeschlossen wird und damit sozusagen in so eine Art kosmischen Süßekreislauf hineingezogen wird. Aber die Wahrheit ist, und die Beispiele von James sprechen da eine deutliche Sprache, die Begegnung mit der sogenannten Transzendenz ist für diejenigen, die sie machen, meistens unangenehm, zerstört die herkömmliche Persönlichkeit.
Ja, vergleicht es mit Drogen, mit Alkoholismus, mit Schizophrenie.
Man kann es also im Grunde schon man muss es, glaube ich, eher in einer so Katastrophentonart beschreiben. Das Wort Erfahrung, ja, steht eigentlich, ist ein verschönendes Wort für Katastrophe.
Und, ja, für Umkrempeln.
In der Wenn man es ganz drastisch ausdrücken wollte, würde man sagen, dass derjenige, der die religiöse Erfahrung macht, wird von Gott vergewaltigt. Ja. Also es ist nicht etwas, was er so oder sie zu seinem Ego, um dieses Wort aufzunehmen, einfach hineinnehmen kann und verarbeiten kann. Und im Film hatte man eher den Eindruck, dass die Religion sozusagen eigentlich wie so ein luxuriöses Zusatzangebot für gelangweilte Materialisten.
Was es ja nicht ist. Also sind wir uns damit
eingeführt werden sollte.
Und es würde mich freuen, wenn wir uns da einig sind, dass es nicht so ist.
Das wäre, glaube ich, ein Missverständnis. Ja. Denn es ist immer ein Spiel mit dem Feuer. Die schönste Stelle in dem Film war ja auch dies, wo es hieß, wird das Wort Erfahrung gesagt, nicht? Und dann sah man ein brennendes Holzscheit. Ja. Ich vermute, dass hier der Dornbusch dargestellt werden sollte.
Ja.
Man hat leider vergessen, das entsetzte Gesicht von Moses zu zeigen, der ja eben in Furcht und Schrecken auf eine solche Erfahrung antwortet.
Warum haben wir im Westen denn, den Sie ja nun wirklich auch gut kennen, warum haben wir im Westen denn einen solchen Horror von Erfahrung zu reden? Also wir stellen ja eher die Theorie, das Dogma, die Theologie, also die Reflexion in den Vordergrund.
Ja. Weil einfach die Vernunft kontrolliert. Und diese Art von Religionserfahrung geht über die Vernunft hinaus. Da kann man nicht manipulieren. Man ist dort ausgeliefert.
Herr Sloterdijk würde wahrscheinlich dann ergänzen, obwohl das wird er selber gleich machen, besser. Ja. Man kann es nicht nur besser kontrollieren, sondern die schrecklichen Elemente wegrationalisieren.
Ja. Und das kann man in ein System unterbringen. Nicht? Und so ist das nicht bei der religiösen Infa. Die sprengt jedwedes System.
Warum haben wir denn dann den Begriff der Wahrheit in unserer westlichen Tradition so in den Vordergrund gestellt? Ist das der Hauptgrund, den Sie gerade nannten?
Ich glaube, man kommt vorschnell zu Wahrheit. Man vergisst den Unterschied zwischen Wahrheit und Wahrheitsausdruck. Wir alle vermitteln Wahrheit durch den Ausdruck. Und jeder Ausdruck ist kulturell bedingt, zeitbedingt. Und so können wir nicht sagen, dass ein Wahrheitsausdruck ewig dauert, ewig gültig ist, ewig relevant ist, ewig sinnvoll ist.
Da haben natürlich die Offenbarungsreligionen ein riesiges Problem, denn die behaupten ja, dass sie hier in ihrem Buch, in ihrem Dokument, in ihrem Gründungsdokument eine absolute, auch ewig gültige Wahrheit schriftlich verfasst vor sich haben.
Ich weiß nicht, ob Sie das so ausdrücken würden, aber auf alle Fälle würde ich sagen, dass die Ausdrücke zeitbedingt sind, zeitbedingt relevant sind, zeitbedingt sinnvoll sind.
Ja, ich glaube, das Wahrheitsproblem ist in der Tat im Zentrum all der Sorgen, die uns die Religion nach wie vor bereitet. Ja. Denn die Religionen, die den Akzent so stark auf Offenbarungswahrheit gesetzt haben, geben allesamt Proben eines Versuches, den Menschen unternehmen, seit sie überhaupt aufgehört haben, Tiere zu sein, nämlich so etwas wie eine Information zu erzwingen von drüben. Ja, eine Information, ein informatives Jenseits herzustellen. Ich glaube, das ist der, wenn man so will, Menschheitstraum, der religiöse Menschheitstraum, das Jenseits zum Sprechen zu bringen, das Schweigen der Welt zu brechen und das Jenseits zu zwingen, sich uns zu zeigen. Und wir haben in der Tat so im Christentum mit der theologischen Lehre vom Fleisch gewordenen Wort ein klassisches Beispiel dafür, wie so eine Information aus dem Jenseits, also im Diesseits dargestellt wird. Der Islam besitzt, obwohl es nicht allgemeine Meinung ist, aber in vielen seiner Schulen eine sehr subtile und dunkle Theorie von der Präexistenz des Korans bei Gott, ja, dass er sozusagen in einem göttlichen Urarabisch, in einem himmlischen Original in der Seele Gottes selber schon vorgebildet gewesen sei.
Das
sollen wir nicht kommentieren, aber wir sollen nur sagen, wofür spricht das? Nämlich, dass ein ungeheures Verlangen danach besteht, in unserer Welt der Zweifel und der Mehrdeutigkeit einen Ankerpunkt zu haben, der radikal transzendent ist. Das heißt, also, der aus unserer Zweideutigkeit heraus entrückt wird
Aber trotzdem zu uns spricht.
Und zu uns spricht.
Was ich so interessant fand in Ihrem Buch, aber das findet sich ja auch in anderen Schriften bei Ihnen, Sie sagen im Prinzip, ist das eine Medientheorie. Da gibt es diese Gewalt außerhalb meiner selbst. Das kann zum Beispiel auch der Zorn sein, von dem ich dann ergriffen werde. Da handeln die Götter, jedenfalls in den frühen Mythologien, durch mich selber. Ich selber werde Medium der Götter. Und wenn ich das in eine Medientheorie übersetze, was Sie gerade gesagt haben, dann klingt das ja so, als ob ich heute vor dem Fernseher sitze und ich versuche eigentlich, diesen Fernseher zu beeinflussen, mir bestimmte Botschaften zu geben.
Ja. Aber ich finde, man muss das schon zugunsten der dieser strengen Wahrheitsreligionen auch einmal so darstellen. Dass man sagt, es ist ein ungeheurer Fortschritt in der Geistigkeit und in der geistigen Entwicklung, wenn die Götter nicht mehr nur Krieger werden, sondern wenn auch Gott Buch werden kann. Ich glaube, das ist das, was man unter allen Umständen zugunsten auch der eifernden Monotheismen vorbringen darf, obwohl das Buch dann seinerseits Krieger wieder einberuft. Aber zunächst einmal ist die Buchwerdung Gottes gegenüber einem bloßen Schamanismus oder sozusagen gegenüber einem Amoklauf die bessere, kulturell wertvollere Version. Und jetzt kommt es nur darauf an, wie man sozusagen die Sekundär-Amokläufe der Buchbesitzer wiederum in einer gewissen Weise diszipliniert.
Ich will jetzt nicht sagen, dass der Papst ein Sekundär-Amokläufer ist, aber in seiner Regensburger Rede hat er ja auf einen ähnlichen Umstand zumindest hingewiesen. Also es gibt ja dieses Zitat des byzantinischen Kaisers Manuel II. Paläologos, zeig mir, was Mohammed Neues gebracht hat, er zitiert das ja nur, und da wirst du nur Schlechtes und Inhumanes finden, wie dies, dass er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte, durch das Schwert zu verarbeiten. Dann kommentiert der Papst das und sagt, naja, der Kaiser begründet, nachdem er sozusagen so zugeschlagen hat, warum Glaubensverbreitung durch Gewalt widersinnig ist. Gewalt widerspricht der Vernunft und wir Christen sind ja im Grunde genommen die vernünftigste Religion, was ein geschickter Schachzug ist. Er holt sozusagen die Wissenschaft mit ihrem Vernunftbegriff ins Boot und gleichzeitig distanziert er sich von anderen Religionen und sagt, naja, ihr zum Beispiel im Islam, ihr seid ja nicht so vernünftig, nicht so rationalistisch wie wir. Wie schätzen Sie diese Rede und diese Thematisierung des Zusammenhangs von Logos und Glauben ein?
Ich glaube, jede Kultur hat auch ihr Verständnis von der Vernunft. Man kann nicht von einer universalen Vernunft sprechen. Je nach dem Glaubens, sagen wir, System ist die Vernunft. Die Vernunft der Inder ist anders als die Vernunft der Europäer. Ja. Und deswegen ist das sehr gefährlich, zu einer uniformes Verständnis der Vernunft zu kommen. Und auch Gewalt, ja, meine ich, Gewaltlosigkeit geht über die Vernunft hinaus. Die Begründung der Gewalt könnte man zu einem gewissen Stadium durch die Vernunft, aber das genügt nicht. Mhm. Gewalt ist eigener Wert, Gewaltlosigkeit ist ein eigener Wert.
Wie gehen Sie selber denn damit um, wenn Sie als Katholik sagen, meine indische Vernunft ist eigentlich eine andere als die ihr Römer oder Deutschen in eurer Theologie habt.
Ja, das ist gerade der Dialog der Kulturen, ja. Das Christentum ist nicht monokulturell auszulegen. Und deswegen werden verschiedene Versionen des Christseins auszuarbeiten sind. Mhm. Ja.
Nun, aber die Aufarbeitung geschah bisher, das muss man, glaube ich, der historischen Wahrheit zuliebe sagen, eben nicht in dialogischen Formen, sondern mehr in der Form der Kolonisation, in der Form der harten Konfrontation, auch in der Form der Mission, die ja eigentlich ein spiritueller Unterwerfungsversuch ist, nicht? Und das Christentum selber beginnt ja gar nicht religiös im eigentlichen Sinn des Wortes. So, das Wort Religion, das darf man nie vergessen, bezeichnet ja sozusagen die römische Frömmigkeit, ja. Das heißt, den Habitus, mit dem anständige Menschen innerhalb des römischen Imperiums bereit waren, entweder an die Götter zu glauben oder am Kaiserkult teilzunehmen. Und das Christentum war genau das Gegenteil davon. Das Christentum begann ja als Religionssturm. Also das heißt, als im Grunde genommen war das so die Rote Armee-Fraktion, eine jüdische Rote Armee-Fraktion, die gegen das Imperium mitsamt dem Gottkaiser an der Spitze angetreten ist, mit dem damals doch ziemlich wahnwitzigen Projekt, dieses gesamte System zu delegitimieren, das heißt die Religion zu delegitimieren, und etwas ganz anderes, nämlich eine totale Ergriffenheit durch ein ethisches Mandat zu setzen. Ich würde eher sagen, dass das Christentum beginnt als ethischer Radikalismus, ja, und das sind Leninisten im Grunde genommen am Anfang, ja, die sozusagen eine ethische Revolution lancieren, und die wird dann allmählich wieder eingefangen von der Schwerkraft der altrömischen und altgriechischen Kultur. Aber zunächst ist da ein Ansatz, der aus allem ausbricht, was man bis dahin unter Religion verstanden hat.
Nun könnte man ja Ihren Ansatz so weiterdenken, dass man sagt, naja gut, okay, es gibt nicht einen Vernunftbegriff, aber das Christentum ist vielleicht die Religion, das behaupten Christen vielleicht, dass sie diejenige Religion sind, die am besten diese verschiedenen Vernunftbegriffe, die es gibt, ineinander übersetzen kann.
Das ist natürlich eine Annahme, denn der Hindu würde dasselbe sagen, nicht? Und das sagen sie in der Tat, nicht? Sie sagen, das ist eine ewige Religion. Radhakrishna, unser ehemaliger Bundespräsident, war auch Philosoph. Er sagte, Hinduismus ist keine Religion, sie ist die Mutter aller Religionen. Und so geht das.
Ja. Dieselbe Diskussion haben wir im Moment mit dem Monotheismusstreit, der so ein bisschen hochgekocht ist durch den Spiegel-Artikel, wo Jan Assmann, der Ägyptologe, sagt, naja, wenn ihr euch Ägypten anseht, da hattet ihr verschiedene Götter friedlich eigentlich nebeneinander. Und das Problem kam erst dann auf in dem Moment, in dem einer nach der absoluten Wahrheit fragte und damit nach der Vorrangherrschaft eines einzigen Gottesprinzips. Wie auch immer. Heißt das, wir müssen die Frage nach der Wahrheit möglichst ausklammern, um einen guten Dialog der Religionen zu haben?
Im Gegenteil. Ich glaube, wir müssen das annehmen, dass die Wahrheit am Werk ist, immer, überall, in jeder Religion. Aber man darf nicht vergessen, dass die Rezeption der Wahrheit immer kulturell bedingt ist, historisch bedingt ist. Und daher kann sie nicht einen universalen Anspruch heben.
Jetzt sage ich, ich bin so ein armer Monotheist. Ich glaube also daran, es gibt nur einen einzigen Gott. Jetzt komme ich zu Ihnen und Sie sagen mir, naja gut, das muss ich aber verschieden übersetzen und das ist auch nur deine Vorstellung. Das entspricht natürlich nicht meiner subjektiven Überzeugung.
Eben. Und da ist dann der Anfang des Dialogs. Wenn wir Menschen guten Willens sind, dann werden wir uns bemühen, den anderen zu verstehen, was er oder sie meint. Nicht nur ein von meinem Verständnis her ausgehen und ihn in so...
Also verstehen, welche Erfahrung hinter dem steckt, was der andere
Welt
gemacht hat.
Welt, ja, dahinter steht. Irgendwie ein Geheimnis oder wie es lautet, da ich sagte, eine Tiefendimension dahinter steckt.
Wie sehen Sie das mit dem armen Monotheisten?
Nun, ich glaube, dass die Monotheisten sich selber nicht als arm empfinden, sondern ganz im Gegenteil. Für sich selber ja einen spirituellen Vorzug reklamieren, wenn einer in der Religion eben weiter als bis eins zählen möchte. Nicht? Ist er im Grunde genommen bereits auf der schiefen Ebene. Hier gilt ja der Satz secundum non datur. Nicht? In der Logik sagt man tertium non datur, aber in der Religion oder in der Ontologie, im Monotheismus, gibt es schon kein zweites. Ja. Und das begründet eine ganz einzigartige Position gegenüber allen Formen des Denkens und des Glaubens, die zu höheren Zahlen aufzusteigen glauben. Ja, ich glaube, dass der Monotheismus eher ein Rausch der Genugtuung
bei der Eins bleiben
zu können, auslöst bei seinen echten Vertretern. Und für sie stellt sich das Problem allenfalls und da, und deswegen ist ja auch der Monotheismus in dieser Form auch wirklich abrüstungsfähig, wenn er so etwas wie eine kantianische Wende durchführt, nicht? Es ist bedauerlich, dass Benedikt der 16. ausgerechnet an dieser empfindlichen Stelle in seiner Regensburger Rede Kant nicht ganz korrekt zitiert hat. Das zeigt nämlich auch sozusagen den schwachen Punkt. Man kann nicht mit einem vorkatholischen Wahrheitsbegriff arbeiten und dann aber sozusagen auf die Fülle der Rationalität berufen, die Moderne ja erarbeitet hat. Und dazu gehört ja diese Wendung zum Subjekt. Das heißt, Kant steht ja für nichts anderes also in diesem Zusammenhang als dafür, dass wir zum Einzelnen und zu den sozialen Strukturen schauen müssen. Das heißt also zu den Sprachen, zu den kulturellen Matrizen, in denen Erfahrung formuliert wird. Und wenn man diese Wendung vollzieht, müsste eigentlich bei besonnenen Personen per se eine gewisse Entfanatisierung auftreten.
Wir hatten das ja in unserem Film, das war ja unsere These, dass wir gesagt haben, wenn man sich wirklich mal unsere Geschichte anguckt, mit dem 30-jährigen Krieg habe ich eine solche brutale, gewalttätige Auseinandersetzung. Und zwar, weil ich die Wahrheitsfrage innerhalb eines Staatensystems zur obersten Frage mache. Daraufhin kommt es zu einem großen Streit. Lassen wir mal die politischen Dimensionen, die das hat, beiseite. Kant ist dann derjenige, der sagt, so kommen wir nicht weiter. Für den Staat muss das Prinzip oder die Frage der Gerechtigkeit gelten. Für uns kann deshalb nur das gelten, was diesen Filter vernünftigen Umgangs miteinander passiert. Wenn man das jetzt einen Schritt weiter denkt, das hatten wir ja am Anfang unserer Sendung ja, Wissenschaftlichkeit, instrumentelle Vernunft und so weiter und so fort, kommt man dahin, dass man immer weniger sozusagen aus der Vernunft gemacht hat und jetzt dieses emotionale Nachholbedürfnis hat. Da kommt natürlich der Monotheist wieder und sagt, seht ihr, ich habe es euch ja gesagt, mit der Vernunft kommt er nicht weiter.
Ja, aber das wissen wir nicht erst seit jetzt. Das ist einer der Momente, die mich in dem Film ein wenig befremdet haben, dass er die Perspektive so eng einstellt, als wären wir jetzt die erste Generation, die in einer gewissen sozusagen postrationalistischen, postmaterialistischen Ernüchterung, in einem gewissen Überdruss wieder
nach so,
sondern im Grunde wollte ich ja gerade sagen, also eigentlich fängt diese Fragestellung vor mehr als 200 Jahren an in der Romantik. Ja. Romantik ist ja der Versuch, die Religion an die Erfahrung zu knüpfen, das heißt an die Anschauung. Ja. Das heißt nicht diese reine spekulative Erhebung, auch nicht das bloße Gebet, sondern über das Kunstwerk selber diese transzendente Dimension darzustellen. Und das Kunstwerk hat interessanterweise nicht den Wahrheitsanspruch in derselben Art und Weise formuliert, wie die Religion es getan hat. Sondern es will nur wahr sein in dem Sinne, dass es eine Dimension öffnet, aus der Wahrheit kommt. Insofern kann es auch ganz ernst sehr erhaben sein. Aber zunächst einmal ist die Kunst angesiedelt in einem nicht wahrheitsfähigen Bereich. Und das ist die Religion der Romantik, die uns 150 Jahre lang gute und schlechte Dienste geleistet hat. Die Europäer sind mit der romantischen Kunstreligion aufs Ganze gesehen sehr schlecht gefahren, weil sie ja erst recht eine Art von psychischer Überhitzung ausgelöst hat. Man kennt die Rolle der Massenaufmärsche und dieser berauschenden Kollektivästhetik, die das Dritte Reich entwickelt hat. Und ähnliche Formen sind aus allen Totalitarismen bekannt. Also sollte man sich vielleicht ein wenig hüten vor dieser zu einfachen Erzählung, mit der man heute manchmal arbeitet, wenn man sagt, die Menschen sind spirituell ausgetrocknet und müssen daher wieder bewässert werden. Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Ich glaube, sie sind eher überschwemmt und es gab vielleicht noch nie eine Zeit, in der die Menschen so billige Götzen, sagen wir mal, ja, also so niedere Idole gewählt haben. Im 19. Jahrhundert hat man unter dem Vorzeichen der Bildung wenigstens noch Kunstwerke als Idole gewählt. Heute sind schon Automobile und Motorroller in diese quasi göttliche Funktion eingerückt. Da muss man dann doch, glaube ich, neu nachdenken.
Aber wir sind indirekt wieder beim Begriff der Erfahrung, von dem wir ja ausgegangen sind. Was ich bei Ihnen erstaunlich oder bewundernswert finde, Sie haben ja in Indien eine Menge karitativer Projekte in Gang gebracht. Und das sind interreligiöse oder interkulturelle Projekte. Also da geht es um zum Beispiel Frauen oder Kinder, die geschlagen, misshandelt werden. Und diejenigen, die da hinkommen, gehören ganz verschiedenen Religionen an. Das funktioniert. Warum funktioniert es da Und auf einer größeren Ebene, also Stichwort Kampf der Religionen, Kampf der Kulturen, offensichtlich nicht.
Ich glaube, hier, was uns eint, ist das Menschsein in der Welt. Und Menschsein in der Welt muss gewisse Bedingungen erfüllt bekommen. Essen, Trinken, Menschlichkeit und so weiter, das ist egal welche Religion. Und deswegen bringen alle Mitglieder auch ein Verständnis füreinander aus, weil ein Problem uns zusammenbindet, eine Herausforderung ist da. Und dann kommen erst nachher unsere Religionen und die Doktrinen und so weiter. Aber das Engagement zeigt irgendwie die Echtheit unserer Glaubenssätze.
Ich fand das ja auch ganz erstaunlich. Sie haben nach dem Tod von Papst Johannes Paul II. Gesagt, dass er vor allem Bischöfe in Indien eingesetzt hat, die es nicht fertigbringen, jedenfalls nicht aus Sicht der indischen Kirche, selbstständig zu denken, sondern immer nur Instructiones umzusetzen.
Ja. Stimmt. Das stimmt. Und wir, deswegen macht das Christentum in Indien auch keinen relevanten Eindruck. Mhm. Ich glaube, jede Religion ist relevant, wenn sie für das Problem für das Problem, gemeinsame Problem, sich einsetzt. Und dann haben wir einen Weg zueinander.
Also gibt es diesen Kampf der Religion, falls es ihn überhaupt gibt, weil Huntington selber ist ja im Laufe der Jahre immer mehr zurückgerudert eigentlich, gibt es nur auf der Ebene der Systeme. In dem Moment, wo ich die Menschlichkeit, das menschliche Problem betrachte, löst sich dieser Kampf auf. Würden Sie sagen, das stimmt?
Ja, ja. Richtig.
Herr Sloterdijk?
Ja, man kann es auch noch anders betrachten. Man kann viele Spannungen dadurch abbauen, dass man Dinge, die bisher in der Religion verarbeitet worden sind, einfach in die säkulare Gesellschaft hinüberschiebt. Die berühmte soziale Frage, Schlüsselthema des 19. Des 20. Jahrhunderts in seiner ersten Hälfte. Worum ist es dabei gegangen? Man hat gemerkt, dass die klassische religiöse Caritas, das heißt das freiwillige Almosengeben, nicht auf der Höhe dieses Problems ist. Das ist eine Erfahrung, die übrigens auch dem Islam bevorsteht. Ich habe mir vor kurzem mal diese Zakat-Gesetze angeschaut, das heißt also diese sogenannte Pflichtspende, die der Wohlhabende zugunsten der Nichtwohlhabenden erbringen muss. Das liegt in einer Größenordnung von 2,5% des überschüssigen Einkommens einer solchen Person. Bei uns ist der Eingangssteuersatz bei 15% des Gesamteinkommens. Ja? Also nicht des überschüssigen, sondern des Gesamteinkommens. Und steigt auf bis zu etwa 50%. Nicht? Bei 50% hat man den heiligen Martin, der die Hälfte seines Mantels gegeben hat, zur Ehre der Altäre erhoben.
Wenn man dann einen Solidaritätsbeitrag dazu rechnet und so weiter, also, dann ist man drüber.
Aber es hat sich aber eines gezeigt, die Leute, wenn man sie einfach in der Pflichtbesteuerung, die säkular ist, ja, belangt, entlastet man einen ganz großen Teil der Religion von Aufgaben, die durch Arbeitsteilung zwischen den sozialen Subsystemen gelöst werden können. Und das heißt, die Religion wird selber befreit zu ihren wesentlicheren Aufgaben. Und sie muss nicht totalitär sein, das ist entscheidend. Wenn sie nämlich das gesamte Leben ordnen will, ja, also einschließlich der materiellen und ökonomischen Angelegenheiten, dann werden ihre totalitären Tendenzen zu stark. Deswegen sind diese sogenannten Gesetzesreligionen ebenso mit Aufmerksamkeit zu beobachten, denn die in jedem normalen Bereich findet Gesetzesreform statt, außer im religiösen Bereich, und zwar für Dinge, die normalerweise bei sinnvoller Arbeitsteilung zwischen der Gesellschaft und der Religion schon seit Jahrtausenden reformiert gewesen wären.
Wenn Sie Religion meinen hier natürlich, Und hoffe ich, dass Sie nicht nur auf den sozialen und historischen Aspekt meinen. Denn Religion, wie ich sie verstehe, muss das ganze Leben durchdringen. Aber nicht so ordnen, muss erleuchten, damit man mit diesem Licht durch das Leben hindurchgeht. Aber wenn man Religion zu einer fixen Form reduziert, zu einem fixen Verständnis reduziert, dann sind wir auf dem Holzweg.
Können Sie zustimmen? Oder ist Ihnen das zu vage?
Ja, ich würde sagen, es ist mir zu harmonisch, ja, denn ich glaube, die Religion, davon sind wir aber vorhin ausgegangen, nicht, muss dann erst wieder sehr beruhigt sein, damit sie dieses erhellende Licht auch spendet. Nicht? Wir haben uns aber am Anfang, glaube ich, da, ganz gut verstanden bei der These, dass die Religion auch mit Heftigkeit etwas zu tun hat, also mit dem, was gewaltsam in die Seele einbricht. Und es gibt keine Garantie, dass man von dort unversehrt zurückkehrt und dass diese Reintegration gelingt und dass das Spiel mit dem transzendenten Feuer den Menschen erleuchtet. Es kann ihn auch verbrennen. Nicht? Die Religion ist auch, darf man nicht vergessen, auch eine große psychiatrische Institution. Das heißt, sie zieht natürlich auch all die Menschen an, die zu diesem Spiel mit dem Feuer und dem Spiel mit dem Abgrund eine Disposition haben. Und da muss man doch, glaube ich, die Fahne der Aufklärung weitertragen und sagen, sie ist auch immer zu einem gewissen Teil. Ein Teil der Transzendenz ist ein Missverständnis heftiger Erlebnisse. Ja, und deswegen gefällt mir übrigens die Papstrede trotz allem ganz gut, obwohl man als Philosoph da viele kritische Bemerkungen dazu machen würde. Aber ich glaube, in dem Grundansatz ist sie epochal und bedeutsam, weil sie sozusagen den Waffenstillstand zwischen dem der katholischen theozentrischen Weltanschauung und der modernen Welt wirklich förmlich ratifiziert hat. Das hat sich lange, über 200 Jahre lang, gar nicht so angehört, denn der Papst hat sich zeitweilig als ein Gefangener der italienischen Republik betrachtet und er war bis 1929 offiziell sozusagen in einem inneren Exil im Vatikan. Und dann erst seit dem Vatikanum öffnet sich diese Dinge und wir haben es jetzt schriftlich, dass sozusagen die Versöhnung des Katholizismus mit der Demokratie vollzogen ist. Ich glaube, das ist ein Ereignis, das man gar nicht hoch genug würdigen kann.
Wenn Sie harmonisch sagen, wenn das klingt harmonisch, das ist typisch indisch. Denn der Kern der indischen Religion ist Harmonie. Ja. Und ich glaube, dieser Aspekt darf man nicht so bagatellisieren. Mhm. Denn was diese Harmonie verlangt, ist eine persönliche Askese. Mhm. Wie man mit der Gewalt umgeht. Und daher verstehen wir einen Gandhi. Mhm. Nicht?
Was ja auch ein Element der Aufklärung ist.
Ja. Stimmt. Aber auch Inder machen diese gefährlichen Erfahrungen. Ich habe die Autobiografie eines Yogi gelesen vor einigen Jahren, wo einer angefangen hat, eben mit diesem transzendenten Feuer zu spielen. War 25 Jahre lang sozusagen innerlich verbrannt, hing ständig am Abgrund. Und hatte ständig schreckliche körperliche und geistige Schmerzen. Und wie durch ein Wunder ist nach zwei Jahrzehnten einer permanenten Tortur bei ihm eine Art Beruhigung eingetreten. Also ich glaube, hier ist Indien auch nur mit dieser harmonischen Kodierung, mit dieser harmonischen Ausdruckswelt, wird auch in dieser Sphäre der Welt auch dunkles Material bearbeitet und ich glaube, darüber wäre in diesem berühmten Dialog der Religionen auch zu sprechen.
Ja, richtig. Wir haben leider nicht mehr viel Zeit, aber ganz zum Schluss würde ich Sie gerne noch mal nach dieser Harmonie fragen. Es gibt ja Leute, die beklagen das und sagen, naja, was wir haben, ist so eine Art globale Spiritualität, aber die ist entkernt. Da gibt es keine klare Gottesvorstellung mehr. Das ist ja auch was der Papst immer wieder beklagt. Was ist von dieser globalen Spiritualität zu halten?
Harmonie heißt ja bei einer Symphonie, das muss eine Vielfalt sein, die harmonisiert werden muss.
Die zusammenklingt.
Zusammenklingt. Nicht?
Und wer organisiert denn Zusammenklang?
Der Geist Gottes. Ja. Und dem gegenüber müssen wir offen sein. Dass alles, was wir tun, ist offen sein. Dann wird die Harmonie kommen. Weil unser Tun ist meistens eine Manipulation. Und daher gelingt die Harmonie nicht.
Ich glaube, Herr Sloterdijk, ist das zu theologisch, fürchte ich, oder?
Nein, ich würde nur sagen, man kann aus dem Beispiel der Harmonielehre der modernen Musik sehr fruchtbare Analogien herleiten, denn da klingen für ein in der Moderne erzogenes Ohr viele Dinge harmonisch, die für das ungeübte Ohr abscheulich dissonant sind. Und ich glaube, dass das Drama, nicht, ja, in der Entwicklung des Harmoniekonzepts selber angelegt ist. Und in dem Moment, wo wir Dissonanz auch als Harmonie hören können, sind wir sowohl musikalisch wie religiös vielleicht ein Stück weiter.
Und da sind uns ja, vielen Dank fürs Gespräch, und da sind uns ja die Araber mit ihrem musikalischen Konzept etwas überlegen, weil die Vierteltöne hören, die wir nicht hören. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Jetzt können Sie nicht mehr widersprechen, Herr Sloterdijk. Wir sind am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung möchte ich Sie, meine Damen und Herren, auf unsere Internetseite www.dreisat.de/delta hinweisen. Dort finden Sie auch Literaturhinweise, zum Beispiel auf das Buch von Herrn de Saad oder auch von Herrn Sloterdijk.